Deutschlandfunk.
Herzlich willkommen bei uns im Hörsaal von Deutschlandfunk Nova. Wir suchen für euch die besten Vorträge aus allen Bereichen der Wissenschaft. Ich bin Sibylle Salewski. Extrem rechte Parteien haben in den vergangenen Jahren in Europa viel Zuspruch erhalten und auch bei Wahlen große Erfolge gehabt. Ein Grund dafür? Es ist ihnen gelungen, Themen zu setzen und die öffentlichen Debatten zu bestimmen.
Rechtsextremes Gedankengut wird salonfähig. Wir befinden uns im Zeitalter der sogenannten Normalisierung. Das heißt, dass rechtsextreme Parteien nicht nur Stimmen gewinnen, sondern dass ihre Inhalte, also diese ausgrenzenden ethnonationalistische und autoritäre Politik, es immer weiter in die sogenannte Mitte der Gesellschaft schafft. Das heißt, sie werden anerkannt bei einem größeren Teil der Gesellschaft und sie werden übernommen von demokratischen oder als demokratisch verstandenen Parteien.
Und genau dieses Übernehmen funktioniert nicht. Denn wenn demokratische Parteien diese Ideen aufgreifen, dann zeigt sich vor allem eins: Die extrem rechten Parteien haben es geschafft, die anderen mit ihrer Themensetzung vor sich herzutreiben. Und davon profitiert dann vor allem das Original, also die extrem rechte Partei. Das sagt Theresa Völker. Sie ist Politikwissenschaftlerin und forscht zur Verbreitung von rechtsextremen Inhalten in klassischen und digitalen Medien. In ihrem Vortrag gleich erzählt sie, wie erfolgreich rechtsextreme Parteien ihre Inhalte über soziale Medien verbreiten und wie sie von dort aus auch in klassische Medien Einzug halten. Außerdem hat sie untersucht, was man dagegen tun kann, welche Strategien zum Eindämmen rechtsextremer Inhalte erfolgsversprechend sein könnten und welche eher das Gegenteil bewirken. Theresa Völker hat ihren Vortrag am 9. Dezember 2025 gehalten an der Europa-Universität Viadrina in Frankfurt-Oder.
Heute präsentiere ich rechtsextreme Inhalte in den sozialen und Massenmedien, wie sie verbreitet werden und was vielleicht wirksame Gegenstrategien gegen diese Verbreitung sind. Ausgangspunkt meiner Arbeit ist das Erstarken der radikalen extremen Rechten. Wichtig ist bei mir, dass es Deutschland immer im größeren Kontext von globalen Entwicklungen sieht. Ja, die äußerste Rechte ist auf dem Vormarsch, in den Parlamenten, auf der Straße, in öffentlichen Umfragen, was die Unterstützung von Parteien angeht. Aber sie durchdringt sozusagen auch unsere private Sphäre. Und Deutschland galt lange im EU-Vergleich zumindest in den letzten Jahrzehnten irgendwie als eine Ausnahme. Ist davon ausgegangen worden, dass ein Land mit so einer Geschichte sozusagen es nicht mehr dazu kommen kann, dass eine Partei wie die AfD so erfolgreich wird. Und da stellt sich natürlich die große Frage, wie lässt sich das erklären? Hier nochmal als Hintergrund, wenn man das Ganze sozusagen aus einer Vogelperspektive betrachtet, wie hat sich denn der Stimmanteil eigentlich von der äußersten rechten bzw. populistischen Parteien entwickelt im Zeitverlauf, sehen wir eben auch, dass sie in 31 EU-Ländern eben zugenommen haben. Das heißt, auch da sieht man wieder, es ist ein größerer europäischer Trend. Genau, und es folgt, so meine Annahme, eben auch ähnlichen Dynamiken. Also wie wir erklären können, wie es hier auch zu dieser Normalisierung der Extremen kam, da lohnt es sich eben auch einen Blick in die Nachbarländer zu werfen. Wenn ich heute von äußerster Rechter spreche oder der radikalen und extremen Rechten, dann schließe ich mich hier einer Diskussion an in der Politikwissenschaft von Carsten Mudde und der im Kern geht es bei äußerster Rechter darum, dass dieser Begriff die radikale und die extreme Rechte umfasst. Das passiert, weil man davon ausgeht, dass sowohl die radikale als auch die extreme Rechte vielleicht unterschiedliche Aktionsformen, wie wir das nennen, nutzt. Also vielleicht die extreme Rechte eher gewalttätige Formen nutzt, um für ihre Ziele zu mobilisieren. Die radikale Rechte demokratische Mittel nimmt, wie beispielsweise durch Wahlen. Aber dieser Begriff äußerste Rechte wird deswegen genutzt, im Englischen Far Right, weil man davon ausgeht, dass sie im Kern ähnliche Ideale und Prinzipien teilen. Und dass diese Ideale also ein ausgrenzendes, ethnonationalistisches und autoritäres Weltbild im Kern eine Gefahr für die Demokratie darstellen. Wir befinden uns im Zeitalter der sogenannten Normalisierung. Was heißt das? Das heißt, dass rechtsextreme Parteien nicht nur Stimmen gewinnen, sondern dass ihre Inhalte, also diese ausgrenzenden, ethnonationalistische und autoritäre Politik, es immer weiter in die sogenannte Mitte der Gesellschaft schafft. Das heißt, sie werden anerkannt bei einer größeren Teil der Gesellschaft und sie werden übernommen von demokratischen oder als demokratisch verstandenen Parteien. Und das ist der wichtige Faktor bei der Normalisierung, dass es hier nicht darum geht, nur sich anzuschauen, einzelne Parteien zu nehmen, wie in Deutschland die AfD, zu sagen, das ist die Bedrohung für die Demokratie, sondern es nimmt eher eine Diskursperspektive ein und sagt, was sind die Inhalte, die verbreitet werden und wie führt diese Verbreitung der Inhalte dann eben dazu, dass Demokratien geschwächt werden. Was ich jetzt in den nächsten 40 Minuten machen werde, ist zwei Punkte vorzustellen. Im ersten Schritt würde ich gerne eine Art kleine Problemanalyse machen. Also meine Arbeit vorstellen, wie eben schon angeklungen, zur diskursiven Normalisierung und welche Rolle demokratische Parteien, aber auch die Medien hatten in diesem Prozess der diskursiven Normalisierung in Deutschland. Und im zweiten Blick würde ich dann gerne anschließend an diese Vorlesungsreihe stärker auf die Strategien blicken, speziell auch auf die Strategien der Zivilgesellschaft und was effektiv dagegen getan werden kann. Vielleicht schon ein kleiner Spoiler hier. Es gibt nicht die eine Strategie, die sich als wirksam erwiesen hat. Aber in unserem Forschungsprojekt haben wir uns versucht, zumindest der Frage von effektiven Lösungen ein bisschen anzunähern. Und da würde ich gerne einen kleinen Einblick geben. Fangen wir an mit der Problemanalyse. Das Kernargument meiner Arbeit ist, dass wenn wir verstehen wollen, wie es dazu kam, dass die äußerste Rechte in die Parlamente eingezogen ist, in Deutschland und weltweit, dann müssen wir die Dynamiken in öffentlichen Debatten betrachten. Warum? Weil das, was in öffentlichen Debatten passiert, wer durch Sichtbarkeit bekommt, Aufmerksamkeit generiert, Resonanz und Legitimität erhält, das manifestiert sich dann im nächsten Schritt auch politisch. Das heißt, man muss erstmal sich sozusagen im Wettbewerb in öffentliche Debatten stellen und dadurch kann man auch eine breite Unterstützung in der Bevölkerung erlangen. Das heißt, wenn extreme Akteure beispielsweise ihre Ideen nur unter ihren Anhängern teilen können und ihren sozusagen kleinen Fringe-Communities bleiben, in ihren eigenen Parallelwelten, dann haben sie nicht so einen Effekt, wie wenn sie es schaffen, die breite Öffentlichkeit zu durchdringen. Und das ist, warum öffentliche Debatten so wichtig sind. Also das, was in den Massenmedien stattfindet, wie über die äußerste Rechte und ihre Ideen berichtet wird, aber auch auf sozialen Medien. Wer dominiert die öffentliche Agenda? Und lange Zeit hat sich die Forschung gerade in der Politikwissenschaft darum gedreht, was macht die extreme Rechte so erfolgreich? Und mein Argument ist, um zu verstehen, wie sie so erfolgreich wurde, müssen wir den Blick wenden von dahin, was sie erfolgreich macht, wie sie erfolgreich kommuniziert, wie sie die sozialen Medien dominiert, dahingehend, was machen denn andere Akteure, demokratisch eingeordnete Akteure, um dem Ganzen was entgegenzusetzen. Und da kommt das Konzept der diskursiven Normalisierung oder diskursiven Mainstreaming eben ins Spiel, das ich definiere als die zunehmende Sichtbarkeitsresonanz und Legitimität. Das heißt, rechtsextremes Gedankengut, und hier merken Sie, es geht wieder über die Akteure hinaus, wird salonfähig. Und ganz wichtig ist hier, dass das nicht nur davon abhängt, was sozusagen geäußert wird, beispielsweise auf den sozialen Medien, sondern wir sehen hier, es gibt einfach eine Verschiebung dahingehend, wer kommt beispielsweise zu Top-Sendezeiten in die Tagesschau, mit welchen Narrativen gewinnen diese Akteure mehr Sichtbarkeit. Und das ist mit Trump, mit Le Pen, Meloni eine Entwicklung, die nicht nur in Deutschland sich so manifestiert hat, sondern oftmals auch in den Ländern um uns herum schon sozusagen vorangegangen ist. Das heißt, wir können auch manchmal in den Ländern um uns herum ablesen, wohin wir uns vielleicht bewegen. Hier sieht man nochmal einen Einblick, wie es auf Social Media aussieht. Und man kann es ein bisschen so verstehen, dass Massenmedien tragen zu Legitimität bei. Das heißt, wenn es die Akteure geschafft haben, in der Tagesschau zu sitzen beispielsweise, dann werden sie von der breiteren Bevölkerung auch als legitim erachtet. Aber der erste Schritt, bevor es zu dieser Legitimierung kommt, in ja vielleicht als Qualitätsmedien betrachtete Akteure, ist Social Media sehr, sehr wichtig. Und hier sehen wir, wie die unterschiedlichen Parteien sich auf den sozialen Medien positionieren. Das ist noch von 2024, aber der Trend ist ungefähr gleich geblieben. Und was ganz klar gezeigt wird, über die Plattform hinweg hat die AfD die höchste Anzahl an Followern. Das heißt, sie ist, und es ist nicht nur für eine Plattform so gewesen, sondern es hat sich sozusagen kontinuierlich immer weiter gezeigt, ob auf Facebook oder zuletzt TikTok, ist die AfD einfach immer am erfolgreichsten gewesen, dahingehend dort Unterstützung zu mobilisieren. Und da muss man auch verstehen, dass sozusagen Massenmedien und soziale Medien natürlich voneinander abhängen. Das heißt, das, was auf den sozialen Medien passiert, hilft solchen Akteuren dann direkten Eingang in die Debatte auch zu finden. Und das zeigt sich eben, dass das die anderen Parteien nicht so erfolgreich getan haben. Was mich jetzt interessiert hat, ist, den Blick etwas zurückzuwerfen und zu fragen, wie und unter welchen Umständen konnte es eigentlich dazu kommen, dass rechtsradikale und rechtsextreme Akteure öffentliche Debatten bestimmt haben. Also wie hat sich das entwickelt in Deutschland und vielleicht nicht nur in den letzten paar Jahren, seit die AfD auch so viele Stimmen bekommen hat, sondern einen Blick ein bisschen weiter zurückwerfen. Also ich habe mir die letzten 30 Jahre angeschaut. Und was wir aus der Literatur wissen, ist, dass es drei zentrale Triebkräfte geht, die erklären können, warum es zur Normalisierung kommt. Das erste sind Diskurse, das habe ich eben schon angedeutet. Zentral ist sozusagen die Sichtbarkeit von rechtsextremen Themen, sowohl auf den sozialen Medien, da wissen wir aus der Forschung, dass extrem rechte Akteure sehr erfolgreich darin sind, soziale Medien zu nutzen, nicht nur um ihre Inhalte zu verbreiten, sondern auch um Unterstützung zu mobilisieren, um sich zu vernetzen, um ihren Einfluss auszubauen und die Agenda zu bestimmen. Der zweite Punkt sind die Akteure, die zu dieser Normalisierung beitragen. Und da habe ich auch schon angedeutet, da reicht es nicht, sozusagen den Fokus auf eine Arena zu lenken, sondern man muss die Breite in den Blick nehmen. Das heißt, es hängt von Parteien ab, es hängt von zivilgesellschaftlichen Akteuren ab und von den Massenmedien. Das heißt, im Umkehrschluss, um es mit der Vorlesungsreihe hier zu verknüpfen, diese Akteure können zur diskursiven Normalisierung der extremen Rechten beitragen, aber sie können im Umkehrschluss dem auch etwas entgegenwirken. Und zuletzt hängt es natürlich auch mit den Einstellungen zusammen. Wir wissen, dass es in Deutschland über die Zeit hinweg immer einen gewissen Anteil in der Bevölkerung gab, die gewisse Ideen, die von der extrem Rechten verbreitet werden, auch unterstützen. Also beispielsweise eine Unterstützung für autoritäre Politik, einen starken Führer in Anführungsstrichen zu haben, ausgrenzende, diskriminierende Aussagen zu unterstützen. Da gab es immer einen gewissen Anteil in der Bevölkerung, die das unterstützt haben. Die Frage hier ist nur, inwieweit werden diese Vorurteile sozusagen sagbar und weit verbreitet oder inwieweit bleibt es bei diesem kleinen, sage ich mal, Anteil in der Bevölkerung und sie sind sozial nicht anerkannt. Und das ist ganz wichtig für diesen Normalisierungsprozess. Weil je sagbarer sie werden, desto mehr Leute sind davon dann auch überzeugt und äußern sie. Aber was das konkret heißt, zeige ich gleich mit noch ein paar Beispielen. Hier nochmal empirisch, also die Studien, die ich mir angeschaut habe, im ersten Schritt, wie gesagt, aus einer Vogelperspektive, wie haben sich Debatten entwickelt? Dann habe ich reingezoomt in Momente, wo es zu solchen Akten der diskursiven Normalisierung kam, also kritische Ereignisse, die das Ganze befördert haben. Und im dritten Schritt habe ich mir angeguckt, wie sieht's eigentlich auf der Einstellungsebene aus? Also was passiert in den Köpfen der Menschen, wie verbreiten sich beispielsweise Vorurteile, die dann der extremen Rechten Vorteile bringen? Wie habe ich das gemacht? Da möchte ich nicht zu viel Zeit verschwenden, aber wenn Sie irgendwelche Fragen zu den Methoden und den Daten haben, sehr gern später. Grundsätzlich habe ich, wie gesagt, seit den 90ern über 500.000 Zeitungsartikel ausgewertet aus unterschiedlichen Zeitungen. Und da das ein sehr großer Datensatz ist, habe ich hier auch sozusagen automatisierte Verfahren genutzt in der Sozialwissenschaft, also automatisierte Textanalyse. Das ist einfach einem erlaubt, besser zu erkennen, welche Themen werden in diesen Debatten genannt, welche Akteure bekommen besonders viel Sichtbarkeit, wer bezieht sich darauf und dann im letzten Schritt ein Experiment genutzt und Bevölkerungsumfragen, wo es dann wirklich darum geht, wie kommen diese Debatten dann an und was sozusagen bleibt hängen davon. Ich habe schon gesagt, der Schwerpunkt meiner Arbeit ist Deutschland. Nichtsdestotrotz bin ich der Meinung, dass die Mechanismen und Prozesse, die ich in Deutschland gefunden habe, sich auch gut übertragen lassen. Aber trotzdem sei gesagt, Deutschland ist natürlich auch ein besonderer Fall. Was wir in Deutschland aber gesehen haben und häufig in der Debatte auch unterschätzt wurde, ist, dass dieser Fokus auf den Wahlerfolg von gewissen Parteien sozusagen zu eng ist, wenn wir verstehen wollen, wie es zum Erstarken der äußersten Rechten kam. Weil, was in Deutschland seit vielen Jahren der Fall ist, dass die extreme Rechte in der Lage ist, erfolgreich auf der Straße zu mobilisieren. Deutschland zählt im europäischen Vergleich zu den Ländern, die den höchsten Anteil an rechtsextremer Gewalt haben. Und das nicht erst in den letzten Jahren, sondern über die letzten Jahrzehnte hinweg. Und wir haben es mit einer sehr hohen Anzahl an Formen von alltäglicher rechtsextremer Gewalt zu tun. Also nicht nur sozusagen die größeren Terroranschläge, die sehr präsent in Deutschland waren. Viele erinnern sich vielleicht an Halle oder Hanau, sondern eben auch an kleine, in Anführungszeichen, Alltagsdelikte der Gewalt. Und das sozusagen hat sich zugespitzt zuletzt dann mit der Tatsache, dass sich aus diesem Erfolg auf der Straße, diesem Erfolg bei den sozialen Medien, in den Massenmedien dann letztendlich auch dazu kam, dass wir diesen Erfolg der AfD im Bundestag gesehen haben. Nun möchte ich Ihnen einen Einblick geben, wie sich die äußerste Rechte in den letzten Jahren es geschafft hat, mehr Sichtbarkeit in den öffentlichen Debatten zu bekommen. Und dieses Bild, dieser Graph zeigt Ihnen letztendlich eine Sache. Zeigt Ihnen, wie über die unterschiedlichen Zeitungen hinweg, wie viel Sichtbarkeit radikale und extrem rechte Akteure bekommen haben in öffentlichen Debatten. Das heißt, es ist die Nennung in Debatten, aber insbesondere zu Themen, wir nennen es kulturelle Themen, also Debatten zum Beispiel zu Migration, zum Islam, also zu Fragen, wie wollen wir leben, was ist unsere nationale Identität, wer gehört dazu und wer gehört nicht dazu. Und hier sehen wir, dass die äußerste Rechte es geschafft hat, in den letzten Jahrzehnten deutlich mehr Sichtbarkeit zu bekommen im Vergleich zu den 2000er Jahren. Viele sagen als erstes, na gut, aber das hängt natürlich ganz zentral damit zusammen, dass die AfD gewählt wurde und mehr Sichtbarkeit bekommen hat, weil Medien müssen sich ja darauf beziehen, wer politische Macht erhält. Aber was das ganz Spannende ist hier an der Grafik, ist, dass diese Kurve ansteigt, schon 2015 im Kontext der sogenannten Migrationskrise, das heißt bereits bevor die AfD in den Bundestag gewählt wurde, hat sie es geschafft, sehr, sehr viel Sichtbarkeit zu bekommen. Und vertieftere Analysen, die ich jetzt nicht alle im Detail vorstellen kann, zeigen eben auch, dass sie das geschafft hat, indem sie sich als erfolgreich als Krisenkommunikator positioniert hat. Und andere Parteien haben sich daran abgearbeitet. Und sie hat es eben geschafft, sehr viel Sichtbarkeit und eine Plattform zu bekommen, bevor sie diesen Wahlerfolg hatte. Die zweite interessante Beobachtung an dieser Grafik ist die blaue Linie. Und die zeigt Ihnen, wie wir diese Entwicklung sozusagen verlaufen, wenn man die AfD rauszieht. Und da sieht man, dass die AfD eine zentrale Rolle für die gesamte Sichtbarkeit der extremen und radikalen Rechten hat. Also in diesem Datensatz sind beispielsweise auch soziale Bewegungen, terroristische Gruppen, also es ist eine ganze Vielfalt an Akteursgruppen, die sozusagen darunter gefasst werden. Und wir sehen, dass beispielsweise über die identitäre Bewegung, aber auch Pegida erst viel gesprochen wurde, als dann die AfD in Zusammenhang gebracht wurde mit diesen Debatten. Also die AfD hat sozusagen geschafft, Akteure, die vorher nicht so viel Sichtbarkeit hatten in öffentlichen Debatten, reinzuholen in diese Mainstream-Debatten und ihnen dadurch auch mehr Legitimität zu verleihen. Was wir hier noch sehen können, ist im zweiten Schritt, wie hat die äußerste Rechte es geschafft, die anderen Parteien zu beeinflussen? Wenn immer die äußerste Rechte ein Thema betont hat, also beispielsweise über Migration gesprochen hat, wie sehr hat sie es geschafft, dass andere Parteien auch darüber gesprochen haben? Und hier sehen wir, dass der Trend durch die Bank weg für alle Parteien sehr ähnlich ist. Das ist sozusagen, je mehr die äußerste Rechte, aber vor allem die AfD darüber gesprochen hat, desto mehr haben auch die anderen Parteien über diese Themen gesprochen. Das heißt, sie hat es geschafft, die anderen Parteien in ihrer Kommunikation vor sich herzutreiben. Und interessanterweise, weil das hatten wir eigentlich vermutet, das ist Forschung, die habe ich gemeinsam gemacht mit Daniel Saldivia Gonzati, eigentlich sind wir davon ausgegangen, dass man annehmen könnte, dass beispielsweise eher rechtskonservative Parteien eher angetrieben werden in ihren Diskursen als linke und progressive Parteien. Aber was wir hier sehen können, das ist nicht der Fall. Natürlich haben diese Parteien unterschiedlich auf die Themensetzung der äußersten Rechten reagiert, aber sie haben sich beide von ihr treiben lassen. Und das ist recht folgenreich, weil es einfach sehr wichtig ist, und das wissen wir aus der Forschung, wer die Debatte voranbringt, wer die Themen setzt, wer die Agenda bestimmt. Und wenn wir dann genauer reinschauen, um welche Themen geht's hier konkret, dann sehen wir hier die Unterschiede zwischen Themen. Ich will hier noch einmal die wichtigsten Erkenntnisse highlighten, und das ist, es gibt sozusagen das Thema Integration und Migration, die zentral waren, wo die Parteien von der äußersten Rechten sozusagen vor sich hergetrieben wurde. Das heißt, es gibt einfach gewisse Themen, da war sie sehr erfolgreich zu mobilisieren, und andere Themen, da war sie es nicht so sehr. Und das heißt, die Studie von uns hat gezeigt, es kommt in dieser Themensetzung sozusagen nicht so sehr darauf an, welche Partei reagiert darauf, aber es kommt darauf an, worüber sprechen wir hier eigentlich. Und das habe ich mir noch genauer angeguckt. Aber zuerst ein kleines Zwischenfazit. Was können wir sagen aus dieser Vogelperspektive? Die Vogelperspektive zeigt, dass rechtsradikale und rechtsextreme Akteure mehr Sichtbarkeit in kulturellen Debatten bekommen haben. dass diese Sichtbarkeit zugenommen hat 2015, also schon bevor die AfD in den Bundestag eingezogen ist. Und das zeigen Analysen, die ich jetzt hier nicht im Detail vorgestellt habe, aber dass diese Themensetzung stark mit der AfD verbunden war, die andere radikalen extremrechte Akteure in die Debatte eingeführt hat, indem sie sozusagen dazu geführt hat, dass sie andere Themen gesetzt hat und diese nicht mehr so sehr als am Rande der Gesellschaft stehende Akteure wahrgenommen wurden, nicht mehr so als radikal wahrgenommen wurde, sondern sie hat diesen Normalisierungseffekt eben stark vorangetrieben. Außerdem zeigen die Analysen, dass wir sehen, dass es eine thematische Annäherung gibt zwischen den Parteien, den demokratischen Parteien einerseits und der äußersten Rechten andererseits. Und dass es, wenn es um Themen wie Migration oder Islam geht, dass die äußerste Rechte hier in der Lage ist, die Debatten zu bestimmen und das über Zeit hinweg stabil. Jetzt ist aber interessant, natürlich vertiefter, das war jetzt sehr abstrakt, aus einer Vogelperspektive, wie gesagt, wie sieht es denn wirklich aus in kritischen Momenten? Um was geht's hier konkret? Um welche Narrative sprechen wir eigentlich? Und deswegen habe ich mir genauer angeguckt, was passiert in kritischen Momenten, vor allem im Kontext von Terroranschlägen. Angeschaut habe ich mir unterschiedliche islamistische und rechtsextremistische Terroranschläge in Deutschland. Manche davon werden vielleicht noch, ja, sind Ihnen präsent, andere vielleicht weniger. Es hängt natürlich auch stark mit der öffentlichen Aufmerksamkeit zusammen. Und dieser Vergleich von rechtsextremistischen und islamistischen Terroranschlägen war sehr aufschlussreich. Weil was die Analyse gezeigt hat, ist, dass sowohl nach islamistischen als auch nach rechtsextremistischen Anschlägen die AfD sehr erfolgreich darin war, die öffentliche Debatte zu bestimmen. Und das hatte ich nicht erwartet. Weil nach islamistischen Anschlägen ist es relativ erwartbar, wir wissen aus der Forschung, die äußerste Rechte mobilisiert häufig mit ihrer Outgroup, mit Stigmatisierung, die im Kontext von islamistischen Terroranschlägen zunimmt. Das heißt, sie mobilisiert dann beispielsweise gegen Musliminnen als gesamte Gruppe oder als Migrantin. Aber dass sie trotzdem es auch geschafft hat, nach rechtsextremistischen Anschlägen so viel Sichtbarkeit zu bekommen, ist interessant. Und das lag, und das zeigen meine Analysen, daran, dass sie es geschafft hat, die Debatte auch wieder zu dominieren und eine Debatte um die Frage, mit wem haben wir es ja eigentlich als Täter zu tun? Also das Narrativ des einsamen Wolfes, allein der stillen Kammer online radikalisiert, in Kombination mit psychischen Problemen, also eine totale Individualisierung der Tat, dass sie dieses Narrativ sehr erfolgreich in die öffentliche Debatte reingetragen hat. Und warum hat es so viel Sichtbarkeit erhalten? Weil die anderen Parteien sich daran dann eben abgearbeitet haben. Auch wenn es kritisiert wurde, aber es hat eben dazu geführt, dass wenn man das vergleicht, dass die Perspektive der Opfer und Betroffenen einen sehr, sehr geringen Anteil in diesen Debatte hatte und, wie gesagt, die Bezugnahme zu Aussagen der AfD sehr, sehr hoch war. Und das nach beiden Arten von Terroranschlägen. Und weiterführende Forschung, die wir dazu gemacht haben, zusammen mit meinem Kollegen Elim Karnol, zeigt, wenn man tatsächlich dann vergleicht, was sind denn die Ursachen von rechtsextremer Gewalt und von islamistischer Gewalt, dann sehen wir, dass soziale Kontexte, dass das familiäre und soziale Umfeld in beiden Fällen enorm wichtig ist. Das heißt, diese These des einsamen, isolierten Einzeltäters kann häufig in Frage gestellt werden, weil diese Radikalisierung oftmals sozial eingebettet ist. Das heißt, was diese Analyse gezeigt hat, ist, dass um diskursive Normalisierung in Deutschland zu verstehen, ist nicht nur, dass wir den Blick zurückwenden und verstehen, dass das ein inkrementeller Prozess ist, sondern es gibt auch Beschleunigungsmomente, kritische Ereignisse, die diesen Prozess vorantreiben. Und dazu zählen Momente der wahrgenommenen oder tatsächlichen Krisen und Momente der Unsicherheit und Angst. Und das sind beispielsweise Terroranschläge. Die bieten politische Gelegenheitsstrukturen für die äußerste Rechte, um zu mobilisieren, um Stigmatisierung voranzutreiben, Vorurteile zu verbreiten und sich wieder als Themensetzer zu positionieren. Und wir sehen, dass es eine systematische Unterscheidung gibt, je nachdem, welches Motiv oder welchen Täter diese Tat hatte, wie es dann diskutiert wird und wie die Debatte dazu geführt wird. Warum das so relevant ist, das habe ich mir im letzten Schritt angeguckt und dann kommen wir auch zu den Lösungen, versprochen. Wenn es um die öffentliche Meinung geht, was davon bleibt hängen? Wie sehr prägen diese öffentlichen Debatten dann auch die Wahrnehmung in der Bevölkerung? Und da sehen wir, jetzt wie gesagt, habe ich hier die Methode nicht weiter ausgeführt, was ich letztendlich gemacht habe, ist ein Experiment. Das heißt, ich habe Menschen einmal einen Zeitungsartikel über einen rechtsextremen Anschlag gezeigt und einmal über einen islamistischen Anschlag Und dann wurden sie gefragt, wie nehmen sie Bedrohung wahr? Wen würden sie dafür verantwortlich machen? Was sehen sie als Problem und was sollte politisch getan werden? Und was man in den Ergebnissen sehen kann, ist, dass es auch hier systematische Unterschiede gibt, wie Leute dann diese unterschiedlichen Taten einordnen und bewerten. Es werden nach islamistischen Anschlägen viel strengere Sicherheitsmaßnahmen gefordert als nach rechtsextremistischen Anschlägen. Islamistische Anschläge werden als die größere Bedrohungslage wahrgenommen als rechtsextremistische Anschläge. Und es wird viel häufiger nach islamistischen Anschlägen Gruppen dafür verantwortlich gemacht, die mit der Tat nichts zu tun hatten, beispielsweise Migrantinnen oder Muslimen generell. Und es wird übersetzt sich dann eben auch in politische Forderungen, wie wir sollten diese Gruppen stärker überwachen, wir sollten ihre Rechte einschränken und es sozusagen der Staat muss handeln. Zwischenfazit. Die Analyse von öffentlichen Debatten aus einer langfristigen Perspektive im Kontext von kritischen Ereignissen und von individuellen Einstellungen hat gezeigt, dass Medien und demokratische Parteien eine entscheidende Rolle bei diesem Prozess der diskursiven Normalisierung spielen können. Und dass dieser Prozess der diskursiven Normalisierung häufig im Kontext von kritischen Ereignissen wie der sogenannten Migrationskrise, aber eben auch Terroranschlägen angetrieben wird. Es sind sozusagen Beschleunigungsmomente, die dann fatale Auswirkungen haben können, weil sie sich langfristig in den Köpfen der Menschen widerspiegeln und Vorurteile sich sozusagen stärker ausbreiten in der Gesellschaft und das dann im Umkehrschluss natürlich auch wieder dazu führt, dass Parteien gewählt werden, die anhand dieser Vorurteile WählerInnen mobilisieren. Kommen wir zu den Lösungen. Was wären wirksame Gegenstrategien gegen das Erstarken der radikalen extremen Rechten von Politik, Medien und Zivilgesellschaft? Hier ist vorhin schon angeklungen, dass der erste Schritt, den ich als zentrales Fazit aus meinen Ergebnissen mitnehme, ist die sogenannte diskursive Brandmauer. Dadurch, dass der Begriff der Brandmauer für viele schon sehr abgenutzt ist, können wir es auch Abgrenzung hier nennen. Im Kern geht es darum, dass rechtsextreme Inhalte nicht reproduziert werden. Wir führen aktuell in Deutschland, aber auch in anderen Ländern offene Debatte darüber, sollte mit gewissen Parteien zusammengearbeitet werden oder nicht? Sollten diese Parteien verboten werden? Was für Folgen hat es? Stärkt sie es oder schwächt sie es? Und mir geht es um einen anderen Punkt. Mir geht es nicht um die politische Kooperation. Mir geht es nicht darum, sollte man mit diesen Parteien in eine Regierung eintreten oder Gesetzesvorschläge verabschieden, sondern mir geht es um den Schritt davor oder auch währenddessen nicht deren Inhalte zu übernehmen. Weil man, und das zeigt auch viel andere Forschung, wenn man diese Inhalte übernimmt, wenn man die gleichen Positionen beispielsweise wie die AfD übernimmt als andere Parteien, dass am Ende das Original davon profitiert. Weil viele Wählende dann diese Position mit dem Original verbinden und dann die anderen Parteien sozusagen dafür abstrafen, weil sie es eher so wahrnehmen, okay, die anderen Parteien greifen diese Aussage jetzt auch auf, es legitimiert sie, es wird so wahrgenommen, okay, es ist tatsächlich, scheint eine legitime Position zu sein, dann kann ich auch für diese Partei wählen. Außerdem zeigt meine Forschung, dass es zentral ist, wie in Momenten der Krisen kommuniziert wird und dass es hier oftmals fatal sein kann, wenn man, um Vorurteile aufzugreifen, statt sachorientierte Politik zu machen, sich auf die tatsächlichen Ursachen und Folgen von Radikalisierung zu konzentrieren, weil da gibt es ganz viel Wissen in der Wissenschaft, aber auch in der Zivilgesellschaft. Und die Rolle der Medien. Und die Frage kriege ich häufig. Meine Forschung zeigt, dass 2015 die Sichtbarkeit der äußersten Rechten in Deutschland stark angestiegen ist. Das wäre zu diesem Zeitpunkt nicht nötig gewesen, weil sie da politisch nicht legitimiert war und trotzdem eine große Plattform bekommen hat. Heute ist die Situation eine andere. Die AfD ist zweitstärkste Kraft und es ist nicht möglich, diese Partei zu ignorieren. Aber was mein Punkt ist, dass es darauf ankommt, wie und wann man über die Partei und die Themen spricht. Und das habe ich mit meinen Ergebnissen ja auch gezeigt. Wenn man es in Momenten der Krisen macht, wenn man es in Momenten macht, wo Unsicherheit und Angst in der Bevölkerung herrscht und dann sozusagen auch die Narrative aufgreift, dann kann es eben auch noch zu einer Bestärkung führen. Das heißt, diese kritische Einordnung und Reflektieren darüber, wann und wie berichte ich darüber, ist zentral. Außerdem ist es zentral, wenn es um die Rolle von sozialen Medien geht, Kommunikationsstrategien dahingehend zu überdenken, dass es nicht entkoppelt voneinander ist, was auf den sozialen Medien oder in Massenmedien stattfindet, sondern man kann es immer so sehen, das ist sozusagen der erste Schritt. Um Sichtbarkeit zu bekommen, braucht man die sozialen Medien. Um Aufmerksamkeit zu bekommen, braucht man die sozialen Medien. Wir haben es vorhin gesehen, auf den sozialen Medien schneiden viele demokratische Parteien sehr schlecht ab. Aber auch wenn Massenmedien zum Teil in der Krise stecken und weniger Ressourcen haben, sind sie immer noch, spielen eine zentrale Rolle für den Schritt der Legitimisierung. Das heißt, um Legitimität zu erlangen, braucht die äußerste Rechte diese Plattform. Und auch demokratische Allianzen brauchen die Massenmedien, um die breite Bevölkerung zu erreichen. Also es hängt sozusagen beides miteinander zusammen. Und ich glaube, beides ist weiterhin zentral, wenn es darum geht, die Deutungshoheit zu gewinnen bei ganz vielen politischen Problemen. Im allerletzten Schritt möchte ich noch einen Blick auf die Zivilgesellschaft werfen. Weil hier, wie schon angeklungen ist, ich auch mit Kolleginnen, mit Christine Jennecke, Jonas Gunzelmann und Sven Hutter ein Forschungsprojekt habe zu wirksamen Strategien gegen Rechtsaußen aus der Zivilgesellschaft heraus, also zivilgesellschaftlichen Organisationen. Und was wir in dieser Studie gemacht haben, und da kommt, wie gesagt, nächste Woche auch ein Policy Brief dazu raus, ist, dass wir nicht nur uns wissenschaftlich angeschaut haben, was gibt's für Studien in Deutschland, aber auch international, die zeigen, welche Strategien von zivilgesellschaftlichen Organisationen tatsächlich erfolgreich waren. Erfolgreich waren darin, gegen extrem rechte Parteien zu mobilisieren, dass deren Wahlerfolg abgenommen hat oder deren Unterstützung zu minimieren etc. Und das haben wir verknüpft mit Handreichung in Deutschland, weil enorm viel Wissen in der Zivilgesellschaft in Deutschland ist. Und da haben wir verschiedenste Handreichungen aus einem ganz breiten Spektrum, ja, unterschiedlichste Felder, Arbeit, Religion, Wohlfahrt, Feuerwehr, Sport, Schützenvereine, Naturschutz. Also klassische Felder, die wir vielleicht im Bereich der demokratischen Bildung sehen würden, aber auch zivilgesellschaftliche Akteure, die klassisch als nicht so politisch gesehen werden. Und was für ein Wissen ist da, was effektive Strategien angeht. Das heißt, effektive Strategien sowohl, wenn Angriffe von außen kommen, Einschüchterungsversuche oder beispielsweise, dass die Finanzierung in Frage gestellt wird, aber auch von innen heraus. Also, was tun, wenn die eigenen Mitglieder radikaler werden? Wie umgehen, wenn man mit der zunehmenden Einflussnahme oder Kooperationsversuche auch mit der AfD zu tun hat, etc. Und hier haben wir 5 Strategien oder Strategienkomplexe identifiziert, die sich etabliert haben und die besonders häufig genutzt werden und wo es unterschiedliche Forschung auch dazu gibt, inwiefern sie wirksam sind. Organisationale Strategien, Netzwerkstrategien, Bildungsstrategien, konfrontative Strategien und Strategien im öffentlichen Raum, wie wir es nennen. Organisationale Strategien geht, wie gesagt, eher um sowas wie Mitgliederausschluss, dass man sich selbst eine Satzung gibt, also Regeln intern formuliert oder auch Positionierung nach innen, um zu bestimmen, was sind unsere Regeln als zivilgesellschaftliche Organisation, wie wollen wir zusammenarbeiten und was, wo sind sozusagen unsere Grenzen. Netzwerkstrategien gingen um Allianzen und Bündnisse, die im eigenen Feld, also beispielsweise jetzt, wenn wir Naturschutz nehmen, zwischen Organisationen entstehen, aber auch über die Felder hinaus. Also breite Bündnisse, zum Beispiel im Bereich Arbeit und Naturschutz oder die Freiwillige Feuerwehr zusammen mit Sportorganisationen. Bildungsstrategien ganz klassisch, ja, Lernen, Wissensvermittlung und demokratische Bildung voranzutreiben. Konfrontative Strategien sind die Strategien, die in der Wissenschaft am meisten erforscht sind. Da geht es um Protest vor allem. Und zuletzt, eben jetzt auch schon häufiger bei mir angeklungen in meiner Arbeit, die Rolle von Kampagnen, Kommunikation, Lobbyarbeit. Und was wir sehen, ist Positionierung in Deutschland von den zivilgesellschaftlichen Organisationen, die Strategie ist, die am häufigsten angewandt wird. Positionierung nach innen und nach außen, also sozusagen sowohl als Organisation sich zu positionieren, das sind unsere Werte, aber auch nach außen zu kommunizieren, also es mit der Kampagne sozusagen zu verknüpfen. Dann Vernetzung eine zentrale Rolle spielt, aber hier wissen wir aus der Wissenschaft sehr wenig über die Wirksamkeit. Über die Limitation ist am Anfang auch schon angeklungen. Generell in den Studien, wir haben uns direkt Deutschland-Studien angeguckt, aber auch in anderen Ländern und wir wissen sehr wenig über den Effekt von Vernetzung. Also viel ist darüber über eine angedachte Wirkung davon, dass es dazu führt, dass sozusagen diese Allianzen stärkt. Aber ob es dann einen direkten Effekt haben kann, das bleibt häufig offen. Worüber wir mehr wissen, ist wie gesagt Protest. Da gibt es viele Studien, mehr Studien, die sich das angeguckt haben und gezeigt haben, Protest kann wirksam sein. Beispielsweise in Deutschland wurde gezeigt, dass Proteste stattgefunden haben und Einfluss hatten auf die Wahl der AfD bei den EU-Wahlen, also den Wahlen zum Europäischen Parlament. Aber Studien zeigen auch, es kann auch einen unintendierten Effekt haben, dass es die Mobilisierung von rechts außen bestärkt, also zu starken Gegenprotesten führt. Von daher gibt es da auch nicht die eindeutige Antwort. Protest hat immer diesen eindirektionalen Effekt. Aber es ist zumindest die Strategie, über die wir bisher in der Wissenschaft am meisten wissen. Was sagt uns jetzt diese Studie, die wir durchgeführt haben? Also das erste Fazit, was wir gezogen haben, ist, es ist enorm viel Wissen in der Zivilgesellschaft da und nicht besonders viel Wissen in der Wissenschaft über die Wirksamkeit von Strategien. Das heißt, wir sehen oft, häufig, dass da sozusagen einfach noch viel Raum ist für Forschung, um besser zu verstehen, welche von diesen Strategien, sei es jetzt Allianzen oder Bildungsarbeit, wirklich eine Wirkung entfalten können. Aber was mir auch ganz wichtig ist, hier zu betonen, ist natürlich auch sensibel dafür zu sein, was heißt eigentlich Wirksamkeit? Und da gibt es natürlich große Unterschiede. Und das habe ich aufgeschrieben mit langfristige Bildungsarbeit hat natürlich einen ganz anderen Effekt als ein kurzfristiges Protestereignis. Das heißt, wir können natürlich auch nicht alles in der Forschung nur daran messen, hat Partei X 1 oder 2% mehr oder weniger bekommen. Manche von den Strategien, die entfalten sich erst nach Jahrzehnten. Und das ist, bringt uns, und das ist vielleicht auch eine Diskussion für heute Abend, natürlich von Dilemma aus zivilgesellschaftlicher Perspektive, aber auch aus wissenschaftlicher Perspektive. Wie messen wir tatsächlich Wirksamkeit und Effektivität? Was ist sozusagen ein Kriterium dafür, was den Erfolg misst? Aber grundsätzlich zeigt unsere Studie auf jeden Fall, dass es lohnenswert ist, Praxis und Forschungskooperation zu diesen Fragestellungen zu starten. Und ja, damit bedanke ich mich jetzt sehr für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf Ihre Fragen.
Das war die Politikwissenschaftlerin Theresa Völker. Ihr Vortrag hatte den Titel Rechtsextreme Inhalte in den sozialen Medien – Verbreitung und wirksame Gegenstrategien. Sie hat ihn am 9. Dezember 2025 gehalten in Frankfurt/Oder im Rahmen der Ringvorlesung Wie umgehen mit dem Rechtsextremismus. Veranstaltet wurde diese Reihe von der Kulturwissenschaftlichen Fakultät der Europa-Universität Viadrina Frankfurt/Oder.
Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jede Woche neu in der Deutschlandfunk-App.